ich dürfte nicht auf der Straße sein. Ich dürfte nicht spazieren gehen. Ich dürfte einmal oder zweimal in der Woche in die Bibliothek gehen, allein sogar, um sich Bücher zu holen. Und bei dieser Gelegenheit dürfte ich meinen zweiten Großvater besuchen, der dort in dieser Umgebung gewohnt hat. Aber außerdem waren wir zu Hause die ganze Zeit. Wir haben mit Puppen manchmal, aber nicht echten Puppen, sondern wir haben mit einem Taschentuch gespielt. Und das Taschentuch war gewickelt um meinen Finger und das waren unsere Puppen. Das habe ich mich mit mir gespielt. Das war schon nicht zwischen den Kindern ein Spiel, sondern die Puppen waren mit mir. Es waren Kinder, die sich noch ab und zu gespielt haben, aber dann waren die Spiele Soldaten, Harpunes, Wegnehmen zu der Arbeit. Das waren Spiele, die reell waren. Trotzdem waren wir noch die behüteten Kinder. Man hat uns zu Hause, wenn man hatte, ein Stückchen Brot mehr gegeben, zugeschoben ein Stückchen Brot. Man hat sie noch umarmt, man hat sich noch geküsst. Das war noch immer eine geborgene Familie. Das war noch ein Großvater, den man noch ansprechen konnte, wenn die Eltern nicht zu Hause waren und gearbeitet haben. Aber erwachsen wurde ich in Rossa, beim Rechts und Links. Und da habe ich verstanden, dass ein Kind bis 15 hat kein Lebensrecht. Man wird weggenommen. Weil ich dann später noch das Glück hatte, dass ich groß gewachsen war als Kind, da habe ich mich als Kind nicht mehr benommen. Ich habe nicht geweint. Ich habe mich nicht gespielt. Nein, schon spielen überhaupt nicht. Ich habe die zweite Klasse beendet und konnte kaum schreiben. Und ich habe geschrieben, aber wir haben kein Papier gehabt. Und das mit dem Schreiben, das war so eine Sache, erstens wollte meine Mutter nicht, dass ich schreibe. Weil das heißt, sich ablenken mit Sachen, die man nicht machen soll. In den Augen meiner Mutter dürfte ich schon gar kein Kind sein. In ihren Augen müsste ich mich benehmen wie ein Erwachsener und gehorchen. Da war das Schreiben nicht dabei. Es war auch verboten zu schreiben. Ich habe gearbeitet in Kaiserwald in einer Anodenfabrik. Und die Seiten von den Anoden konnte man irgendwie auseinanderreißen. Und auf diesem Packpapier habe ich geschrieben. Manchmal dumme Sätze und manchmal ist was rausgekommen davon. Diese Fetzen, dieses Papier, habe ich immer irgendwo hineingesteckt, um zu verstecken. Die Einzige, die mich unterstützt hat, das war die Rachel Krinsky. Sie hat diese Muttergefühle, die warmen Muttergefühle, noch immer gehabt. Was ich darf nicht sagen, so was überhaupt. Aber ich habe von meiner Mutter keine warme Muttergefühle mehr gespürt. Ja? Es war kein Umarmen, es war kein Streicheln, es waren Befehle. Und ich verstehe, dass sie musste es machen. Ich war gedrillt und deswegen war nicht das Schreiben. Und die Rachel, die hat schon manchmal durchgeschaut und mir einen Rat gegeben und immer wieder gesagt, lese es noch einmal und korrigiere es noch einmal, damit ich lerne, das zu machen. Sonst musste ich mich wie ein Erwachsener benehmen. Ich musste früher aufstehen als alle anderen, damit ich mich verkleide. Zu meinen Anziehen sich gehört eben der Turban, das Kopftuch darüber, damit es ein paar Zentimeter höher ist, die ausgestopften BH, das war unbedingt, das war klar, und ein bisschen Farbe auf den Wangen. Und das war sehr wichtig. Und wenn man rausgeht von so einem Waschraum, so angezogen, benimmt man sich auch so. Ist man schon älter. Dazu gehörte auch, dass ich muss arbeiten und soll mich nicht drücken für schwere Arbeit. So wie die erwachsenen Frauen das machen. Damit ich nicht auffalle, damit man mich nicht sieht. Das Einzige, was ich noch zu dieser Zeit gehabt habe, dass ich gesungen habe, und dann war ich schon wieder ein bisschen vielleicht Ghetto-Kind, weil dann hat man mir gesagt, Susi, singen ein Lied von Ghetto. Und dann habe ich gesungen das, was ich gelernt habe in Ghetto. In Ghetto war ich in einem Chor, sodass ich habe gesungen eben diese Lieder, die mich vielleicht noch wieder zurückgebracht haben. Mir wurde es nur klar, wenn meine Mutter hat geschrien, du bist eine Muselmanin. Und da habe ich nicht verstanden eigentlich, wieso. Wieso bin ich plötzlich Muselmanin? Muselmanin ist der dort, der steht bei der Baracke und arbeitet nicht. Aber ich bin doch trotzdem zur Arbeit gegangen. Ja? Aber dass ich nicht singen konnte mehr und dass ich nicht schreiben konnte mehr, das war ein seelischer Zustand. Das war ein dumpfer Zustand. Das war ein halbes Nicht-Dasein. Ich war nicht da, die Mutti war nicht da, ich war auch nicht da. Und keiner konnte mir helfen, obwohl ich in dieser Gruppe von der Frauen noch war. Und die haben sich bemüht, mir zu helfen. Eine davon war Lehrerin Efron, ja. Und sie hat mir auch noch ein bisschen immer gesagt, Susi, wasch sich, zieh dich an und so weiter. Aber sie hat es nicht so gemacht, jetzt gehst du dich waschen, sondern vielleicht wirst du dich waschen, vielleicht wirst du dich anziehen, vielleicht wirst du dich zurecht machen. Du musst zu die Mutti gehen, du musst das. Aber das waren alles Vorschläge. Und ich bin auf diese Vorschläge nicht eingegangen. Ich bräuchte den Befehl. Und das Befehl kam nicht. Aber ein Fakt war, meine Mutter war kaum erwacht und schrie, du bist ein Muselmann. Und das war schon ein Befehl, weil ich war hörig. Ich war so gedrillt, dass ich muss machen, was sie sagt. Und dieses war ein Schrecken für mich. Ich bin Muselmann. Mutti hat gesagt, ich bin Muselmann. Ich habe Hunger gehabt. Ich war verläust, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich war nicht mehr da. Und von Muselmann haben sich sehr wenige Frauen erholt. Das war das letzte Stadium. Das war das Stadium, wenn eine Aktion gekommen ist, ist man gegangen. Man ist vielleicht sogar, ich will nicht sagen mit Freude, aber man ist gegangen, ich will nicht diesen Körper, ich will nichts mehr. Ist das Ende gut? Ich bin schon sowieso nicht da, ja? Und sehr wenige, so wie ich, wo ein Befehl von der Seite meiner Mutter hat mich herausgeschleppt von diesem Zustand. Jetzt werde ich so, wie meine Mutter es wollte. Mensch, jetzt stehe ich auf, schmeiß die Decke runter und jetzt gehe ich. Ich mache was. Ich gehe mich waschen, ich gehe mir die Haare schnell kämmen und die Läuse rausnehmen. Ich werde mein Hemd wieder waschen, ich werde mich wieder zurecht machen. Dann ist es so gewesen, wenn wir gekommen sind nach Studhof, dürfte man nicht zusammen stehen sogar, weil zwei Schwestern wurden getrennt, Mutter und Tochter. Das ist klar, weil Mutter und Tochter haben schon eine Differenz von 20 Jahren, ist schon ein 15-Jähriger und 35-Jähriger, schon wieder nicht gut, weil meine Mutter müsste bis 35 alt sein und ich müsste 18 sein. Das heißt, das konnte nicht stimmen. Und deswegen war schon keine Mutti mehr. Dann musste ich schon sagen, nicht Mama, sondern Raya. Und das war schwer. Das Wichtigste war, dass Mama, das Wort Mama, das war sich verwöhnen lassen, Mama. Raya hat meine Stiefschwester sie genannt, Raya haben alle Frauen sie genannt, sie war für allen Raya. Ich habe auch zu dieser Zeit vielleicht deswegen ein bisschen gekämpft gegen meine Mutter. Weil wenn ich schon so erwachsen bin, dann brauche ich auch nicht ihr Stückchen Brot, das sie mir gibt. Dann muss ich selbstständig sein. Dann habe ich aufgehört, bei ihr das Stückchen Brot zu nehmen und noch ein Teller Suppe. Und ich wurde sehr hungrig. Und das hat angehalten ein oder zwei Tage. Am dritten Tag habe ich es wieder genommen, trotzdem, dass es Raya war. Irgendwie habe ich wieder diese kindische Vorstellung gehabt, dass nach dem Krieg, wenn wir werden befreit werden, werde ich aufwachen in meinem warmen Bett, in der gleichen Wohnung, im gleichen Haus, mit den gleichen Leuten und alle werden lächeln und man wird mir gute Sachen zum Essen geben. Und alles wird verschwinden, ist aber nicht. Ich bin aufgewacht, krank, mit einer kranken Mutter, barfuß, echt barfuß. Essen haben mir die Polen in diesem letzten Lager serviert, sodass ich war satt und Eier konnte ich stehlen. Aber nichts von dem, was ich mir geträumt habe, war da. Und noch als meine Mutter sehr krank war und war ohne Bewusstsein, wusste ich überhaupt nicht, wohin. Ich war plötzlich allein auf der Welt, irgendwo in einem Dorf. Ich wusste nichts. Und das war für mich ein großer Schock. Und nachdem, dass wir schon nach Bialystok gekommen sind und ich bin auch immer barfuß herumgelaufen und meine Mutter hat begonnen zu arbeiten und sie war nicht da, hat mich in einer polnischen Schule geschickt mit kleinen Kindern. War ich sehr, sehr enttäuscht. Alle meine Lieder, die zu dieser Zeit waren, habe ich gefragt, ist das die Freiheit? Wenn das die Freiheit ist, dann will ich sie nicht.